Salut zusammen und herzlich willkommen am Besenwagen. Klammer an! Wir fahren heute für alle echte Käuer an der Chain Lützeburg, aber sich in den Alex Kirsch vom Team Track Sieger Fredo aus ihrem Willus-Kaffee. Streck dich also un und lass es geht!
Keine Sorge, lieber Hörer, du bist richtig hier im Besenwagen. Das war luxemburgisch, wie bei Sendung mit der Maus. Irgendwie so eins der ersten Male, dass wir einen ausländischen, einen nachbarländischen Profi mit einer tatsächlich eigentlich anderen Sprache interviewen. Wir hatten zwar schon mal Cesare Benedetti, aber gut, da haben wir keine seiner beiden Sprachen mit eingebaut. Ich sage nochmal kurz, was Vicky, danke, gesagt hat, nämlich herzlich willkommen im Besenwagen, steig ein. Wir fahren heute zum ersten Mal ins schöne Luxemburg, besuchen Alex Kirsch vom Team Trek Segafredo in seinem Radcafé. Also schnall dich an und los geht's. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und ich bin Andi Stauf.
Und dabei haben wir heute den
Alex Kirsch.
Und angeschoben werden wir wie immer von Rafa Kasten im Besonderen. Und wer letzte Woche schon zugehört hat, wir haben immer noch unsere Partnerschaft mit Brain Effect am Laufen. Brain Effect, ich glaube, Stauffi hat letztes Mal schon ganz gut Werbung gemacht für Vitamin D-Quatsch. Und es gibt da noch was anderes, was ich eigentlich immer mal ausprobieren wollte, aber noch nie ausprobiert habe, nämlich so Hanföl. Aber davon habe ich echt schon von ein paar Leuten Gutes gehört. Wir sind ja alle immer so gestresst. Und Stauffi, du hast doch 100 pro Erfahrung.
Na, wir sind nicht immer alle gestresst.
Tatsächlich, jetzt durch den ganzen Energieboost, den ich durch Vitamin D schon habe, habe ich mir jetzt erstmal vor der Folge auch ein paar Tropfen von dem Hemp 5 gegeben. Habe ich jetzt mal ausprobiert, auch so nach dem Training irgendwie, um danach runterzukommen, ob das irgendwie einen Effekt hat, sich besser zu regenerieren. Also gerade wenn man dann danach so ein bisschen Zeit hat, um vielleicht ein kleines Nickerchen zu machen oder so, du spürst einfach, dass du ein bisschen runterfährst.
Also in dem Zusammenhang habe ich das halt auch gehört, so Schlaf verbessern.
Genau. Ja, ich habe das jetzt seit ein paar Wochen, glaube ich, jetzt und ein paar Mal ausprobiert. Würde das am liebsten auch direkt Paul empfehlen, dass er sich das jetzt mit dem Code Besenwagen20 auch selber mal kauft und vielleicht dann so, bevor du mich anrufst zum Beispiel, erstmal so ein paar Tropfen davon dir gönnst. Ja, ich bin auch gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, so als Zusatzprodukt für Supplements generell, gerade im Bereich der Regeneration. Das Hemp 5 jetzt von Brain Effect, das ist irgendwie, das schmeckt schon so nach Hanf. Ich wusste vorher auch nicht, wie Hanf schmeckt. So, das
ach,
ist so, wie,
so. Ja.
Nein.
So siehst du aus.
Nein, das ist wirklich, also man muss dazu sagen, es hat ja keine psychoaktiven Wirkungen. Ne? Also das ist ja da alles raus, was jetzt in dem Rauschmittel der Hanfpflanze eben dafür verantwortlich ist, ist da rausgefiltert. Man tropft sich das auch wie das Vitamin D ähnlich einfach in den Mund. Ja. Dann kann man auf jeden Fall so ein bisschen schneller in den Entspannungsmodus reinkommen, nach einem stressigen Tag oder eben nach einem Training, was ja auch irgendwie Stress für den Körper ist. Und wenn man danach direkt irgendwie ein bisschen runterfahren will.
Oder wenn ich dich
finde ich auch spürbar,
oder dir schreibe,
merkt man das.
Wenn wir uns gegenseitig zur Weißglut treiben.
Ja, oder nach dem Aufwachen, wenn du so 7 Nachrichten von Paul Voss auf dem Handy hast, dann auch direkt erstmal der Griff zur Flasche mit Handy.
Ja, nee, aber genau, die 7 Nachrichten von mir, aber gleichzeitig muss ich es dann auch eine Stunde später nehmen, wenn ich sehe, dass du sie alle gelesen hast und den ganzen Tag nicht antwortest, dann bin ich den ganzen Tag nur noch am Öl nehmen.
Gut, Aktion läuft auf jeden Fall noch, ist auch aufs komplette Sortiment, nicht nur die Produkte, die wir jetzt besprochen haben und jetzt geht's weiter zu unserem Gast.
Okay. Ich hätte auch direkt die erste Frage an Alex, jetzt wo ich hier einen kleinen Einblick in dein Zimmer habe. Bist du Jäger?
Ah, nee, Deko. Deko, ja.
Da hängt irgendwie ein Geweih an der Wand, aber es ist nur Deko. Ich dachte, das wäre jetzt deine eigene Trophäe.
Nee, das haben wir auf dem Flohmarkt mal gekauft. Fanden wir ganz cool.
Die beiden Schleckbrüder, das weiß ich, die sind, oder zumindest mal Andy ist Jäger.
Ja, genau.
Deswegen dachte ich, das wäre vielleicht jetzt so ein verbreitetes Ding in Luxemburg.
Ja, okay. Wir sind alle Jäger, ja.
Jo, wir stellen dich gleich nochmal richtig vor, aber wir haben ja am Anfang immer so noch einen ganz kleinen Allgemeinteil und da ist heute News von Fabio Jakobsen beziehungsweise das erste richtige Lebenszeichen gehabt, dachten wir quatschen kurz darüber und Vielleicht auch mit dir. Auf jeden Fall habe ich erst auf Instagram heute einen Post gesehen, wo er dann auch wirklich zum ersten Mal zu sehen war mit seiner Freundin. Und später auf Twitter. Und der auf Twitter war wesentlich besser aufgelöst. Und ich habe mich sehr gefreut, dass auch bei höherer Auflösung er gar nicht schlecht aussah.
Hast du das schon gesehen, das Bild, Alex?
Ja, ich habe es auch vor ein paar Minuten erst gesehen. Ich habe genau das Gleiche gedacht. Ich war überrascht, wie ordentlich das aussah. Hat mich sehr gefreut.
Ja, da kommen ja jetzt auch noch einige OPs dazu. Ja, hat mich auch auf jeden Fall gefreut. Ich hatte echt schon so die schlimmsten Befürchtungen, weil die letzten Bilder, die von ihm kamen, haben ihn ja immer nur so von hinten oder so gezeigt. Und das sah doch jetzt schon wieder ganz gut aus. Und ich glaube, der hat auch noch keine Zähne, ne? War jetzt auch mit geschlossenem Mund. Das kommt jetzt noch alles. Der hat auf jeden Fall noch einiges vor sich. Ich bin mal gespannt, wie der da aus der ganzen Geschichte rauskommt. Aber sitzt zumindest immerhin schon wieder auf dem Rad. Das fand ich auch schon krass.
Ja, hätte ich nicht gedacht.
Und so, also deine Beine sahen gar nicht so schlecht aus, ne? Also, ich habe direkt mal geguckt.
Ich denke, so ein bisschen trainiert hat er auch schon wieder, ne? Solange man nicht sei. Ja, aber nachdem auch, was Dirk erzählt hat, also hier unser letzter Gast, Dirk Tenner, der ihn ja da beim Unfall quasi gesehen und ein bisschen begleitet hat, da dachte ich auch, das könnte richtig mies aussehen. Aber man erkennt ihn, er sieht eigentlich auf dem Foto ganz normal aus, sehr, sehr schön.
Alex, du bist auch bei der Polen-Rundfahrt mitgefahren.
Mhm. Ja, ja.
Ja, ich glaube, du hast dich ja auch dann nach dem Sturz auch irgendwie zu Wort gemeldet über Twitter. Bist du ja eh immer so, dass du da so relativ offen deine Meinung sagst.
Mhm.
Kann ich mich noch daran erinnern, dass du da in der Diskussion danach noch irgendwie mit dabei warst.
Ja, ich weiß nicht mehr genau, was ich da geschrieben habe, aber es war grundsätzlich einfach mehrere Zielankünfte, die irgendwie sinnlos waren, da und also die erste natürlich war auch das erste Mal, wo ich gefahren bin, aber man hört ja die Storys schon und ich glaube, es wurde ja genug darüber gesagt schon, es macht eigentlich keinen Sinn, ein Ziel in der Abfahrt zu haben, wenn es gegenüber einen schönen Berg hoch springt oder nicht mal super Berg hoch, aber einen schönen Sprint gegeben hätte.
Ja.
Andi fragt eine Wintertrainingsfrage.
Ich habe mich das heute generell gefragt, so weil ich mit ein paar Jungs telefoniert habe und bei manchen Teams ist noch gar nicht so genau klar, wann die ersten Trainingslager sind oder Teamtreffen. Manche Teamtreffen finden jetzt irgendwie auch online statt mit Videokonferenzen. Wie ist denn das bei euch im Moment?
Ja, bei uns wir hatten eigentlich geplant, ein Teambuilding zu haben. Die letzten Jahre war das in Amerika bei Trek, wurde dann nach Mailand verschoben, musste aber dann natürlich auch abgesagt werden. Das Dezember-Trainingslager auch weg. Ich glaube aber nicht unbedingt nur wegen Covid, sondern weil auch wegen der Vuelta das für die Hälfte oder für viele Fahrer gar keinen Sinn gemacht hätte. Und so ist jetzt im Januar das erste Trainingslager geplant.
Ja, weil hinsichtlich Trainingslager
weiß
ich aus einer Ecke zumindest schon, dass die im Dezember auch welche machen, Alpecin Phoenix.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht.
Genau, hätte ich auch nicht gedacht, dass die es durchziehen, aber scheint wohl alles so zu funktionieren und ja.
Ich denke, obwohl das ja auch ein großes Team ist, aber für vom Personal und so ein bisschen kleinere Teams ist es noch einfacher ist zu organisieren als für bei World Tour Teams sind ja bis zu 100 Personen aufeinander da mit Staff und etc. Das, glaube ich, ist einfach super, super schwer zu organisieren im Dezember jetzt.
Wie hast du dein Wintertraining jetzt geplant? Fährst du dann privat irgendwie irgendwo ins Trainingslager oder trainierst du jetzt den ganzen Winter in Luxemburg?
Also wir haben vor 2-3 Jahren angefangen, immer nach Weihnachten auf Mallorca zu gehen mit meiner Familie. Deshalb bin ich da eigentlich schon das wollen wir durchziehen und dann spontan eher, ja mal, wenn es jetzt super schlecht ist, aber ich bin eher der Meinung, dass man das, also ich wenn es natürlich jetzt eine Woche schneit oder so, würde ich dann spontan irgendwo hingehen, aber sonst bin ich auch sehr froh, mal zu Hause zu sein.
Wie ist denn das Wetter bei euch so im Winter in Luxemburg? Ich meine, ich habe so die Bilder, die ich von Luxemburg habe, sind eher so Tannenwälder und meistens eher dunkel, aber bei euch scheint sicherlich auch mal die Sonne. Naja, aber ich war, zumindest als ich mal da war, hat es leider immer geregnet. Aber ja, ist das Wetter im Winter okay zum Radfahren oder doch schon ziemlich bescheiden.
Ja, ich meine halt Nordeuropa, von bis, also wenn es 10 Grad in trocken, oder zwischen 5 und 10 Grad ist eigentlich immer, dann ist es ein bisschen abhängig vom Regen, aber so eine Woche Regen gibt es eigentlich selten, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es tut einfach, jeder weiß ja, wie einfach einem 4 oder 5 Stunden Training in Spanien fallen im Vergleich zu Hause. Aber ist okay. Eher im Februar, glaube ich, wo es generell schlechter in Europa ist, in den letzten Jahren, hab ich mal das Gefühl.
Ja, aber wie ist denn bei euch eigentlich so, das sind ziemlich wirklich so die Trainingsstrecken. Also ist eigentlich nur wellig, oder?
Keine Meter. Ist genial. Genial zum Trainieren. Ja. Aber also ein bisschen flach gibt es schon, aber wenig, ja.
Also wenn dann nur wahrscheinlich an den Flüssen lang, oder?
Ja, genau. Es gibt 2, 3 Tale, da kann man schon ein bisschen länger flach fahren. Aber sonst eher wellig bis bergig, ja.
So, lass mich mal kurz vorstellen jetzt. Alex ist 28 Jahre alt, 1,94 Meter groß, 75 Kilo, sagt Pro Cycling Stats. Und ich habe so, ich weiß nicht, 3, 4 Leute in den letzten Tagen kontaktiert und so ein paar Infos eingeholt. Und die Resonanz der Leute ist auf jeden Fall unverschämt positiv. Wirklich. Es gibt so Leute, die mag jeder und Alex scheint so einer zu sein. Es ist so, es fiel das Wort der perfekte Schwiegersohn, gebildet, bodenständig, der freundlichste Profi. Ich musste auf jeden Fall fast lachen, ja. Und keine Ahnung, dann schwingen noch so ein bisschen die Luxemburger Klischees mit, wenn man so aufs Deutschland drauf guckt, so Luxemburger, ich weiß nicht, an was ich denke, alle sind Banker und man muss keine Steuern zahlen. Die Sprache ist ganz lustig. Aber Luxemburger sprechen auch alle Sprachen, also sie können eigentlich jede Sprache sprechen, zumindest besagt das Klischee, das ich habe. Nimm Stellung dazu kurz.
Wer waren denn diese Leute?
Unter anderem Mechaniker von dir, ist aber glaube ich auch ein Freund von dir.
Ja, habe ich übrigens auch heute gesehen, habe mir meinen neuen Lenker aufgebaut.
Ah, sehr gut. Ja, du du wohnst in der Hauptstadt?
Ja, genau.
Ja, und unser Freund Rick Zabel sollte sich diese Folge heute übrigens auch genau anhören. Es gibt Parallelen. Einerseits seid ihr beide relativ frisch Vater geworden, andererseits hast du schon ein Radcafé und ich weiß, dass Rick schon länger überlegt, sowas mal in Köln zu machen. Und meine Recherche hat auch ergeben, das läuft extrem gut. Also man ist begeistert von diesem Radcafé. Wie lange machst du das schon oder in welcher Funktion?
Bin auch sehr überrascht oder freut mich sehr, wie gut das ankommt. Wir machen das jetzt seit bisschen mehr als einem guten Jahr, eigentlich mit ein paar Kumpels aus dem, vor allem einen aus der Restauration. Und dann sind wir alle so Radkumpels gewesen und wollten das starten. Eigentlich grundsätzlich mit der Idee, in Richtung Fahrrad zu gehen, waren aber ein bisschen abgeschreckt, zu extrem zu starten, weil das ja nicht so üblich ist in Luxemburg. Und konnten dann eigentlich doch ganz schnell das Fahrrad mit einbauen, auch mit einem Radshop jetzt mittlerweile. Und
genau, Mechaniker gibt es, glaube ich, auch und so, ne? Man kann es reparieren lassen,
seit
wenn man das
diesem braucht. Jahr. Mhm.
Ja, also hier, meine Bekannte meinte, das ist schon so auf jeden Fall der Szenetreff und ich glaube auch von einem Club. Die treffen sich da immer und ihr macht auch Ausfahrten und du bist auch manchmal dabei, machst so Ride-Leading dann, ja?
Ja, wenn es passt, ja, am Wochenende manchmal, ja.
Jetzt ist das aber der Szenetreff für ein ganzes Land und nicht mehr für eine Stadt. Weil das ist ja alles nicht so weit weg. Vor allem gibt es in Luxemburg gibt es auch echt, glaube ich, eine Riesendichte an Radprofis sogar jetzt, oder?
Genau, das habe ich.
Also plus noch die ganzen Nachwuchsfahrer, die potenziell ja noch in den nächsten Jahren aufsteigen könnten. Ich stelle mir das eigentlich so vor, dass ihr da schon fast immer alle zusammen trainieren fahrt und dann mit 20 Leuten schöne Gruppe habt. Weil also jetzt so Luftlinie wohnt ihr wahrscheinlich alle nicht so weit auseinander.
Nee, also es ist eigentlich erstaunlich, wie viele Radprofis es doch gibt. Also es war ja, als ich angefangen habe, gab es die Schleck-Brüder und Kim Kirchen und es war auch schon eigentlich unglaublich, für so ein kleines Land so viele Top-Fahrer zu haben. Und jetzt haben wir so eine ähnliche Situation wieder. Vielleicht nicht der Top-Fahrer wie damals, aber trotzdem sehr viele Fahrer auf hohem Niveau. Aber es ist auch so, dass zwei, Ben Gastau und Kevin Gehn jetzt, die wohnen in Frankreich hauptsächlich. Ja, also trainieren tun wir schon öfters zusammen.
Ein paar habt ihr noch verloren, ein paar emigrierte Profis. Ich glaube, Jakob Fuglsang ist weggezogen,
ja, genau.
Und Sören Krau-Andersen auch, ne? Die haben beide vorher auch in Luxemburg gewonnen.
Ja. Und Lars Back, der letztes Jahr in Rente gegangen ist, der hat auch seine Karriere in Luxemburg verbracht.
Ah, okay. Ja. Ja, ich bin selbst als Nachwuchsfahrer ganz viele Rennen in Luxemburg gefahren. Das war auch nicht weit weg. Gab es auch jedes Wochenende irgendwie wie Radrennen. Wir sind da als Team immer gerne hingefahren. Seitdem kenne ich auch eigentlich die meisten, also den Alex kenne ich aus der Zeit noch nicht, aber so dann, als der U23-Fahrer wurde, da haben wir uns das erste Mal so bewusst gesehen. Aber so die ganzen Jahrgänge, die ein bisschen älter sind als du, mit denen bin ich eigentlich noch alle zusammen gefahren aus Luxemburg. Der letzte, der jetzt da noch übrig ist, ist, glaube ich, Jampi Drucker.
Okay.
Und ja, gut, Ben Gasthauer auch noch.
Mhm. Ja, leider gibt es jetzt nicht mehr viele Rennen in Luxemburg. Wir sind am Aussterben.
Okay.
Ja, wie bei uns. Die letzte allgemeine Info, die ich noch zu dir bekommen habe, ist, dass du auch Trainingspläne für ein paar Fahrer schreibst. Stimmt das?
Für ein paar, ja. Also sehr wenig jetzt. Das habe ich eher gemacht, als ich jünger war. Und jetzt nur noch für wirklich Freunde.
Jetzt im Alter.
Das macht mir Spaß. Im Alter, ja. Hat man noch ein bisschen weniger Zeit.
Ja, genau. Es gibt auch, glaube ich, irgendwie ein Nachwuchsteam, was ihr, ich weiß nicht, ob ihr es mit dem Café oder du selber unterstützt. Habe ich das richtig rausgefunden? Team Snooze oder so?
Nee, das hat gar nichts mit uns zu tun. Das ist ein Restaurant, ein Burgerrestaurant, wo ein Mitgründer des Cafés hat.
Ah ja.
Und also lange, ehe wir uns gekannt haben, hat er das gegründet und ein Verein für sich gemacht.
Wer macht das denn?
Was?
Ist das der Tom Wecker?
Und, wer macht das? Ja, unter anderem, ja. Ja.
Ah, okay. Siehst du, mit dem bin ich zum Beispiel früher noch gefahren.
Unglaublich.
Ja, so alt ist man schon.
Ja. Ah, nein, so alt nicht, aber der fährt einfach schon sehr lange kein Rad mehr.
Ja, das stimmt.
Geil, ein Burger-Restaurant als Radteam-Sponsor finde ich gut eigentlich.
Ja.
Könnte man hier auch mal. Gab es in Köln auf jeden Fall ein paar.
Früher gab es in Deutschland auch ein paar Teams, die von McDonald's gesponsert wurden. Zumindest hatten die das auf der Hose stehen, so Amateur-Teams.
Geil.
Gerade im Westen. Aber ich weiß nicht, ob das ein reeller Sponsor war.
Mich auch dran erinnern. Also an das Team.
Ja, genau.
Ja, es gab ja auch mal auch Amore Vita oder so, oder ne? Ist doch auch mal von McDonald's gesponsert worden.
Ja, genau.
Ja, vielleicht von einem Franchise-Nehmer von McDonald's. Ja, genau, ja. Das kann ja auch sein.
Ja, egal. Hauptsache Big Mac for free.
Hauptsache Mac ist. Oh Gott. Aber mal kurz noch eine persönliche Frage. Jetzt, wie alt ist jetzt dein Kind? Ist jetzt auch ganz frisch erst, oder?
Ja, 5 Wochen ungefähr jetzt.
Oh.
Ja. Nochmal herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Glückwunsch. Das ist ja wirklich, wirklich
geil. Und,
am Montag nach der Flandern-Rundfahrt.
Und wie?
Oh, perfektes Timing, ne?
Ja.
Ah, okay.
Ja.
Was macht die Schlafqualität seitdem?
Oh, die ist sehr gut, muss man sagen. Der schläft schön durch.
Okay. Ja, da muss man jetzt als Profi dann doch auch aufpassen, dass man da genügend Regeneration
bekommt.
Ja.
Das Kind hat die Manieren vom Vater geerbt. Ich kann mir das schon vorstellen. Das ist auch so.
Aber ich find's ja krass, so als aktiver Rennfahrer noch ein Kind zu, also in dem Alter ein Kind zu bekommen, muss halt, kann ich mir schon stressig vorstellen. So diese Umstellung vom Lebensstil, weiß ich nicht, also ich glaube, so als normales Elternteil ist es ja schon anstrengend, aber so als Radprofi, wenn man viel unterwegs ist und so. Gerade für die Partnerin.
Ja, auch vor allen Dingen als Leistungssportler, ne? Also ich meinte das gar nicht so, ich meinte das tatsächlich ernst, dass du da jetzt echt aufpassen musst, dass du genügend Schlaf bekommst, so, ne? Ich meine, das Leben als Radprofi ist hart genug, dann dazu noch die Aufgaben als Vater, die du übernimmst. Oder ich weiß nicht, wie das aufgeteilt wird, aber jetzt jede Nacht ein paar Mal aufstehen ist natürlich schon auf Dauer ein bisschen schwierig, wenn du dazu noch den ganzen Trainingsumfang zu bewältigen hast. Aber gibt es auch schon einige, die das vor dir geschafft haben, das wird schon irgendwie alles gut gehen.
Das wollte ich gerade sagen. Ist natürlich eine Umstellung, aber es war ja nicht so, also wir haben uns das ja so gewünscht, und dann stellt man sich ja auch darauf ein und ist bereit, das mit in Kauf zu nehmen. Und ich meine, in der Nacht kann man ja als Mann eigentlich sehr wenig machen. Und ja, für den Rest finde ich, hätte ich es sehr schade gefunden, bis zu meinem Karriereende zu warten, um Kinder zu haben.
Ich kann nichts zu sagen, ich bin echt nicht qualifiziert. Aussagen zu treffen.
Ja, eigentlich keiner von uns.
Keiner von uns, ja. Teamfail.
Ja, man kriegt das ja schon aus dem Freundeskreis verstärkt mit in dem Alter jetzt. Und ja, eben auch durch viele, viele Kollegen, ehemalige Kollegen, hatte man das ja doch schon immer auch als Thema, zumindest mal ab und zu. Jo. Basti hat auch noch so einen kleinen Werdegang von dir so mal zusammengefasst, der auch gar nicht so traditionell verlaufen ist, sage ich mal. Ne? Du hast ja schon viele Stationen auf dem Weg jetzt zur World Tour hinter dir. Mhm. Und Basti hatte mal so eine kleine Übersicht.
Die habe ich eigentlich gar nicht. Also ich weiß nicht, wo das her ist. Klar, es steht hier ein bisschen was, aber im Endeffekt wollte ich das eigentlich so ein bisschen von Alex wissen, weil du bist erst 2019 World Tour Profi geworden, oder?
Genau, ja.
Und das ist ja schon ungewöhnlich spät eigentlich, ne? Also ich meine, heute wird eh alles ein bisschen anders und alles ein bisschen offener, aber dieser Vertrag bei Trek dann, der kam eben erst, nachdem du eine ganze Weile PKT gefahren bist. Und das wollte ich mal von dir ein bisschen erzählt haben, wie das dann nochmal so spät kam, oder war das warst du dir trotzdem immer sicher, hast du immer auf die Karte gesetzt, oder bist du dann schon irgendwie mit 25, 24, 26 einfach gefahren, weil du stark warst und weil das hingekriegt hast, zu irgendwie noch einem anderen Job gleichzeitig oder einem Studium? Oder hast du weiter voll auf die Karte gesetzt?
War sicher ein langer Weg. Ich bin wahrscheinlich die letzte Generation, die noch die 4 Jahre U23 durchgefahren sind. Das war eigentlich eher üblich zu der Zeit noch, und war dann habe eine eigentlich sehr gute letztes U23-Jahr gefahren, wurde Stagiaire bei Trek. Die haben mich aber dann nicht genommen, weil ja, ein Überflieger war ich halt nicht, und es gab auch schon 4 Luxemburger da, hat einfach nicht gepasst. Und dann wurde ich Profi bei Cult Energy, ein PKT-Team. Und ich habe immer begleitend noch studiert. Ich habe BWL, Bachelor studiert, und habe mich dann nie so richtig drauf eingelassen auf den Radsport. Und ja, das erste Team war ein bisschen scheiße. Da hat es vorne und hinten gefehlt. Das war dann, die sind dann zusammengegangen mit Stölting. Es war eigentlich schon besser, fand ich. Da bin ich dann auch eigentlich eine ganz gute Saison gefahren, und hat dann immer so ein bisschen an der World Tour gekratzt und nicht so wirklich geschafft. Dann bin ich nach Belgien zu einem PKT-Team gewechselt, wo ich mir dachte, okay, jetzt da könnte ich eigentlich jetzt die Klassiker fahren und mich da mehr zeigen. Das war dann auch eigentlich die 2 schwersten Jahre, weil es ein belgisches Team war. Belgisches PKT-Team ist so, glaube ich, das Unattraktivste, was es im Radsport gibt.
Genau darauf wollte ich eigentlich wirklich hinauskommen, dass wir auf dieses Thema kommen. Warum? Belgische PKT-Team.
Ja, so, ja, nur Belgier sind jetzt nicht die besten Teamkameraden und super harte Schule. Also war sicher nicht einfach. Und eigentlich war ich auch 2018 dann so weit, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt nicht in die World Tour komme, dann bin ich auch okay damit aufzuhören. weil also Spaß hat es eigentlich nicht gemacht. Und mein einziges Ziel war, halt mich zu zeigen und irgendwie einen Vertrag in der World Tour zu bekommen. Und hat dann Gott sei Dank geklappt.
Und was war so beschissen, um es mal so deutlich zu sagen, in den Teams? Also ich kann mir vorstellen, was ich auch höre, dass man sich halt gegenseitig flickt, also halt dem anderen nichts gönnt, aber es ist wirklich so, so hart. Also ich weiß halt nur von zum Beispiel Alpecin Phoenix ist halt so, dass für die Belgier halt so Flandern und die ganzen Rennen, die sind halt so groß, dass die eigentlich fast gar keine anderen Nationen, also anderen Fahrer aus einer anderen Nation akzeptieren, die Rennen zu fahren. Ist das so? Also dass man diese Rennen so heilig sind, dass eigentlich, wenn nur Belgier fahren sollen?
Nee, das war, also ich hatte, sagen wir mal so, ich hatte das Glück, dass ich bei Stölting dann, wurde ich Dritter bei der Luxemburg-Rundfahrt im Gesamt und bin dann zu Wallonie gewechselt und kam schon eigentlich als guter Fahrer dahin, was mir ein bisschen, also was mir geholfen hat, weil im ersten Trainingslager wurde dann im Dezember Rennen gefahren und die Selektionen auch rausgefahren. Ich war aber dann fast immer Letzter und konnte dann trotzdem
im Trainingslager
dann ordentlich. Ja, unglaublich.
Auch noch nicht gehört.
Ja, doch, das ist so typisch. Das war da, ein paar Jahre vorher auch noch bei den World Tour Mannschaften so.
Also
da wurde ich schon richtig, richtig schnell Rad gefahren im Dezember. Ja.
Das war eigentlich so diese Sachen, wo eigentlich keinen Sinn ergeben haben. Man muss dann irgendwie mitmachen, sonst kann man halt kein Rennen fahren und die Selektion wird dann immer fürs nächste Rennen immer am Sonntag erst gemacht, nach dem Rennen und solche Sachen, wo man sagt, das will man ja eigentlich nicht längerfristig machen. Das macht, also so habe ich Radsport nie gesehen und sowas wie im Rennen Hilfe bekommen von einem anderen, das gab es eigentlich auch nicht und ja, wenn es mal schlecht lief, dann wurde man auch angeschrien und solche Sachen, nicht menschlich waren, also auf jeden Fall nicht so, wie ich mir Radsport vorgestellt habe.
Geil, wie C-Klasse.
Ja.
Ja.
Ja, das, also die Radsportkultur in Belgien ist schon noch was ganz Besonderes so für sich irgendwie. Also Alex hat jetzt nochmal so die Teamstrukturen und so angesprochen, die mit Sicherheit in den KT-Teams da heute noch so sind. Oder vielleicht auch noch in dem PKT-Bereich, aber auch so die Fahrer selbst, für die ist irgendwie, also die Radsport hat ja so eine Wichtigkeit auch so, das ist jetzt da nicht nur dein Beruf, sondern das hat halt auch so im ganzen Leben so eine Wichtigkeit für die ganzen Belgier. Das ist schon, manchmal so schwer nachzuvollziehen oder führt halt eben auch dazu, dass da so eine Missgunst auch untereinander immer herrscht und vielleicht dieser Team Spirit bei vielen Teams da auch so ein bisschen untergeht, weil das für die einzelnen Personen so wichtig ist und es ist immer wieder das so mitzuerleben, wenn man jetzt mit belgischen Fahrern spricht oder so, oder wenn man, ich finde, man liest das auch so in den Interviews raus, so, ne, dann, wie die, was für Fragen da gestellt werden und wie die beantworten, ist irgendwie was anderes oder noch sowas ganz Spezielles auf jeden Fall.
Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich den Weg gegangen bin, weil es hat mir später sehr, sehr viel geholfen und deshalb wäre ich wahrscheinlich nicht der gleiche Fahrer, wenn ich irgendwie mehr Glück gehabt hätte früher oder so. Aber im Nachhinein verstehe ich auch jetzt besser, warum die Fahrer so sind, wie sie sind, weil die werden halt an jedem kleinen Resultat gemessen und können dann vielleicht dadurch ein Jahr länger ihren Traum fahren und sowas wie eine Belohnung, dass man gute Arbeit fürs Team geleistet hat, gibt es bei den Managern oder Teammanagern eigentlich da nicht. Deshalb muss da jeder sich ein bisschen zeigen am Wochenende, damit er noch einen Vertrag bekommt. Das sieht man dann, da war ich vielleicht auch ein bisschen grün hinter den Augen am Anfang, aber jetzt verstehe ich es, obwohl ich nicht der gleichen Meinung bin, aber ich verstehe es.
Aber gibt es da keinen Mentalitätswandel? Also merken die nicht, dass das so auch langfristig nicht funktioniert? Also ich meine, jetzt im modernen Radsport ja sowieso nicht, ne? Also ich meine, oder? Also ich, oder wird
ich
das immer...
Keine Ahnung.
Ich finde es krass, also ich wusste jetzt nicht, dass das So KT-Teams hätte ich mir ja vorstellen können, aber so ein PKT-Team, dass sich da, keine Ahnung, so dermaßen die Karten legen, um im Dezember auszufahren, wer welche Rennen fährt im Frühjahr, finde ich schon
krass. Ja, es ist eigentlich unglaublich, aber wenn du zum Beispiel bei Topspor schaust, das Team basiert ja darauf, dass da will ja niemand bleiben. Das sind ja 16 Fahrer oder 18 Fahrer, die wollen ja alle weg. Du kannst ja dann nur das weg.
Klingt du, so lustig. Im Endeffekt ist es ja so. Ne? Es ist super, dass dieses Team in Belgien gibt, weil das eben nochmal so ein Step ist, den die Fahrer machen können auf dem Weg in die World Tour. Und sowas wäre auch in Deutschland zum Beispiel, wäre das super, wenn wir so ein Team hätten, was eben nochmal so einen Zwischenschritt ermöglicht, weil der Sprung eben manchmal in die World Tour für einen Fahrer irgendwie zu früh kommt oder ja sich eben nicht ergibt. Und da hätte man nochmal die Möglichkeit, den Leuten eben nochmal so eine Stufe dazwischen zu setzen. Und es gab damals so die Frage manchmal so unter Profis, was wäre das Mindeste, was sie dir zahlen müssen, wenn du nochmal ein Jahr bei Topsport Flandern fahren würdest? Das wurde dann auch immer relativ hoch angesetzt, was die Fahrer da haben wollten, um dann nochmal zu fahren.
Yeah, ja, los.
Ja, das glaube ich.
Frage beantworten.
Ja, das würde ich nicht machen. Ich hab meinen Teil geleistet in Belgien.
Ja, und wie ging es dann weiter? Wie, du hast gesagt, du warst bei Trek schon Stagiaire und wie sind die dann nochmal auf dich zurückgekommen? Wie kam da der Kontakt nochmal zustande? Und wie hat es dann doch noch funktioniert?
Ja, wir waren eigentlich dann regelmäßig in Kontakt über all die Jahre. Und 2017, mein erstes Jahr bei Wallonie, wurde ich Zweiter in so einem Semi-Klassiker, Grand Prix Samin. Und da hatte sich Luca, also der Teammanager von Trek, hat sich bei mir gemeldet. Und ja, da hatte ich aber noch einen Vertrag fürs nächste Jahr. Also ich hatte 2 Jahre bei Wallonie unterschrieben. Und dann verblieben wir eigentlich so, dass wir voneinander hören würden. Und ein Jahr später hat er sich dann gemeldet und es war auch eigentlich das einzige Team, was konkret zu mir kam. Dann war ich auch sehr, sehr froh, da dann zu unterschreiben.
Es ist halt echt, wo du es gerade erwähnst, dein zweiter Platz bei Les Amis, das ist so das Rennen, von dem ich dich auch kenne. Also
ja, ein paar Mal von rein.
Wenn Alex Kösch sagt, dann ist für mich halt einfach echt so Les Amis, das finde ich so krass. Also immer in der Spitzengruppe und irgendwie immer noch eingeholt und dann wieder in der Spitzengruppe. Ja, das ist echt so dein Rennen, ne?
Ja, das gefällt mir und ich habe mich auch eigentlich immer auf das Opening Weekend vorbereiten wollen, weil ich mir mal gesagt, also früher habe ich mir gesagt, da sind vielleicht noch die ganz Guten ein bisschen weniger heiß drauf und ja, Samin war immer am Dienstag danach, da war die Form eigentlich immer ganz gut. Und gefällt mir vom Rennen, ist eigentlich ein sehr cooles Rennen.
Wie gewinnst du das nächstes Jahr?
Sie haben es ja ein bisschen einfacher gemacht, das war schade. Dieses Jahr mit der, und ja, ich glaube, wir fahren das überhaupt gar nicht nächstes Jahr. Stand nicht auf dem Plan.
Na, okay, dann hast du dich rausgeredet. Ich switche jetzt nochmal kurz an im Plan nach vorne, weil Team Trek finde ich eigentlich, da sind wir jetzt gerade dabei und das ist relativ interessant für mich und vielleicht für uns auch, weil wir da noch nie einen Einblick hatten, also wir hatten noch keinen Gast, noch keinen Fahrer irgendwie, der bei Trek war oder auch keinen anderen Staff-Member hier und es ist ja schon ein super interessantes Team, also ich meine, okay, dein Upgrade war dann vielleicht auch relativ extrem, ne? Ist jetzt nicht so, dass du halt, du bist vom Team gewechselt, wo du halt auf jeden Fall nicht fahren wolltest. Aber beschreib mal dieses Team-Track jetzt für dich. Was ist das für eine Atmosphäre? Was macht das Team aus? Was hast du dann, was hat sich geändert für dich?
Alles. Ja, geändert hat sich so ziemlich alles, ja. Also ich war, viele haben mich gefragt, ja, wie ist das jetzt in der World Tour und so, ist es so viel schwerer und für mich war einfach alles so viel einfacher geworden, weil die Radrennen sind ja quasi die gleichen gewesen, nur dass man von ja, überall unterstützt wird. Von den Fahrern habe ich natürlich auch sehr viele schon gekannt. Mats Pedersen war mit mir bei Kult und Stölting im Team. Mit Jasper bin ich eigentlich seit der Jugend zusammen Rennen gefahren. Ja, mit also der war dann DS, mit Gregory Rast bin ich als Stagiaire gefahren. Also ich habe eigentlich sehr, sehr viele gekannt. Ja, ich glaube, das sieht ja auch nach außen so aus, als hätten wir sehr viel Spaß, und so ist es auch. Wir sind schon, glaube ich, eine sehr, sehr coole und junge Truppe jetzt geworden, vor allem mit der Klassiker-Gruppe.
Ja, ihr habt halt noch Vincenzo, der so ein bisschen den Altersdurchschnitt nach oben treibt. Ja. Wie ist der so? Also hast du mit dem großartig was zu tun, oder ist das so seine eigene Blase? Also Vincenzo Nibali und sein Gefolg.
Stimmt schon, dass dieses Jahr ein bisschen mehr Italiener oder Italienisch gesprochen wird als vorher. Aber ich bin Paris-Nizza und Tirreno dieses Jahr mit Vincenzo gefahren und natürlich die Trainingslager. Und war eigentlich sehr, sehr überrascht, wie cool er drauf ist und was für ein genialer Radfahrer er ist. Also nicht der übliche Gesamtfahrer, der nicht weiß, wie er im Feld rumfährt und für alles seine Hilfe braucht. Also der kommt schon sehr, sehr gut alleine zurecht und halt ein Spitzenrennfahrer. Aber ja, italienisch. Aber ich finde, er gibt sich sehr, sehr viel. Also ich war sogar Zimmerkollege mit ihm bei Paris-Nizza und hat sich sehr viel Mühe gegeben, mit mir Englisch zu reden und ein bisschen Unterhaltung zu haben.
Ja, ich finde auch, dass du, also von außen, dass du dich da ganz gut in das Team eingelebt hast, zumindest mal, wenn man sich die Radrennen anguckt, weil du hast irgendwie immer, zumindest mal bei den Rennen, die ich verfolgt habe, immer so, auf jeden Fall so eine Schlüsselrolle schon übernommen in der Mannschaft. Ob es jetzt irgendwie bei den Sprints anfahren ist oder halt eben bei den Klassikern, immer so Sachen, die einem jetzt im Ergebnis vielleicht nicht direkt auffallen, aber wenn man das ganze Rennen so geguckt hat und so ein bisschen analysiert, auf jeden Fall eine super Helferrolle dann in dem, oder eine wichtige Helferrolle übernommen hast. Und da, glaube ich, hat Luca sich schon ab und zu mal ins Fäustchen gelacht, dass er da so einen guten Schnapp gemacht hat mit dir. Das ist eigentlich auch so die eingängige Meinung, ne? Wenn man, Basti hat sich ein paar Stimmen eingeholt und ich kenne das natürlich auch von den ein oder anderen Teamkollegen von dir, dass er da immer sehr zufrieden ist mit der Arbeit, die du da machst. Und was ich immer cool fand bei Trek, die hatten immer so ein cooles Hotel während der Klassiker und die haben auch immer Pommes gegessen. Ja, damals noch mit Cancellara, und die, ich glaube, ihr seid immer noch im gleichen Hotel immer während der Klassiker in Belgien. Und ab einem gewissen Zeitpunkt gibt es dann auch immer mal Pommes.
Pommes und Burger, ja.
Ist das immer noch so?
Irgendwas auf der Rechnung in der Karriere? Also gibt's einen realistischen oder einen unrealistischen Wunsch, was für ein Rennen du mal abschießen willst oder wo du mal besonders gut sein willst? Was ist dein Lieblingsrennen oder?
Ja, also ich bin da sehr realistisch. Ich weiß, wo jetzt meine Rolle im Team ist, dass es da nicht sehr viele Möglichkeiten für mich geben wird, ist verständlich, und das suche ich jetzt nicht unbedingt. Also mir taten die Siege, die wir mit Mats und Jasper in den Klassikern eingefahren sind, sehr gut, auch weil ich weiß, dass ich sehr, sehr viel dazu beigetragen habe. Wenn ich jetzt ich will jetzt nicht versuchen, da irgendwie für mich mehr Freiraum zu suchen. Ich glaube, da bin ich doch sehr begrenzt, was ich in meiner Karriere gewinnen könnte. Aber natürlich ein Rennen mal abschießen, das ist noch auf meiner To-Do-Liste. Und ich glaube schon, dass ich bei Paris-Roubaix einmal irgendwann mal mit einem guten Bein da sehr, sehr weit vorne reinfahren könnte. Das ist jetzt so, würde ich sagen, der Klassiker, wo mir am meisten liegt.
Ich meine, du bist jetzt schon irgendwie, keine Ahnung, so in meiner Wahrnehmung, ewig lange Profi. Hast du jetzt noch vor, keine Ahnung, irgendwie so die alte Garde bis Ende 30 zu fahren? Ich meine, du bist jetzt erst 28, aber hast du irgendwie auch schon ein paar intensive Jahre in Belgien hinter dir? Willst du das so durchziehen bis 35 und auch weiter, oder
der halt irgendwie noch ein paar schöne Jahre machen und dann.
Klar, das geht ja jetzt erst richtig los.
Ich meine, das ist.
Jetzt wird es doch auch einfacher in der World, hast du doch gehört, ab der World Tour läuft ja jetzt auch alles viel besser.
Wenn jetzt noch 10 Jahre. Gibt es ja auch so einen Generationswechsel, ne? Auch vom Mindset, so dass Sportler jetzt schon mal eher mit 30 oder Anfang 30 aufhören und sich das nicht mehr geben, bis Ende 30 zu fahren, so wie Vogt noch oder auch andere Profis. Na gut, der ist in den 40ern noch gefahren. Hast du da für dich irgendwie so ein Ziel definiert? Oder lässt es auf dich
zukommen? Schwer zu sagen jetzt so, wie lange ich fahren kann, aber ich finde fast, dass ich neu angefangen habe, also bei Trek. Das da davor, das war wie vergessen und ich fühle mich eigentlich fast noch als junger Profi, obwohl ich natürlich also 28 Jahre bin, aber gut, jetzt habe ich so ein bisschen diese 10 Jahre Profi im Kopf. Ich glaube, jetzt habe ich 6 Jahre, also das wären jetzt noch 4. Und da hängt natürlich von meinem Level ab und wie viel du dem Radsport noch geben kannst. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so müde vom Rennen fahren oder vom Profi-Dasein. Ich habe immer versucht, nie so zu sehr, also nichts Extremes zu machen im Training oder irgendwie von Lifestyle-Entscheidungen. So. Also immer sowas, mich so zu steigern, dass ich das immer langsam mache und immer Lust habe noch, das Ganze so zu machen.
So, ich vermute mal, du bist nicht gut im dich selbst loben, aber das musst du jetzt mal. Erklär mal dem Zuhörer, was ist die Schlüsselqualität von Alex Kirsch? Wofür bezahle ich dich als Teammanager? Was kannst du gut für deine Kapitäne?
Ja, mittlerweile, glaube ich, bin ich zum Road Captain vom Team herangewachsen. Helfe den Leadern im frühen bis späten Finale von Klassikern und bin zuständig für Leadouts beim Team Trek.
Okay, das ist krass, wusste ich nicht. Also ich wusste nicht, dass du der World Captain bist. Das ist jetzt ja keine kleine Aufgabe, gerade bei einem Team mit einem Fahrer wie Jasper Stuyven, Mats Pedersen. Ich meine, da fahrt er ja schließlich auch zu den Klassikern, um die zu gewinnen, was er ja auch reichlich tut. Das ist schon eine krasse Aufgabe. Wie hast du die bekommen? Also wurde das auf einmal so zugeteilt oder hast du es selber an dich genommen? Also ich meine, das ist ja eine große Verantwortung.
Ja, ein bisschen von allem, ja. Ich bin da eigentlich sehr, sehr schnell reingewachsen. Und also deshalb meine ich, dass ich fast meine Karriere jetzt wieder neu starte bei Trägest, weil ich wurde eigentlich für die Saison 2019 ja engagiert, um so den 7. Platz im Klassiker-Team einzufüllen. Irgendein Fahrer, der die Rennen irgendwie kennt und der ein ordentliches Level hat, um da mitzufahren. Und habe dann eigentlich die Erwartungen sehr, sehr schnell übertroffen. Dann merkst du ja auch, ob ein Fahrer irgendwie Ahnung hat, was er da macht. Und ich habe mich eigentlich jetzt nicht in die Richtung gedrängt, aber wenn meine Meinung gefragt wurde, habe ich das schon so gesagt. Und wenn du mehrmals richtig liegst oder wenn die sportliche Leitung sieht, dass du das Rennen gut lesen kannst und richtige Entscheidungen triffst, dann wächst du so langsam in die Rolle rein. Und ich glaube, so spätestens Anfang, eigentlich ab diesem Jahr war ich dann, ohne dass das so genannt wurde, Road Captain und mittlerweile schon auch fest diese Rolle.
Und welche Aufgabe hast du genau im Sprintzug? Also organisierst du es oder ist da deine
Aufgabe? Ja, schon. Also das war eigentlich noch lustiger, weil das war eigentlich etwas, wo ich immer dachte, da müsste ich eigentlich sehr gut drin sein, aber selbst hatte ich nie wirklich Lust zum Sprinten und war auch nie in einem Team, wo das so richtig gefragt war. Und dann Ende letztes Jahr bei der Bing Bang Tour war Edward Töns unser Sprinter und der hat gesagt, hey, ich glaube, du könntest das eigentlich sehr gut machen, ich fahre gerne bei dir, hinter dir im Feld, versuch's mal. Und ja, dann lief das eigentlich sehr, sehr gut und dann hat er die anderen überredet, mir doch da ein bisschen mehr Freiraum zu lassen. Und dann habe ich mich so richtig da mit befasst. Dieses Jahr im Januar, da haben wir die ersten zwei Sprints gewonnen mit Moschetti. Und meine Rolle eigentlich ändert, je nachdem, welche Fahrer wir haben. Also ich kann mehr oder weniger fast alle Positionen fahren. Am liebsten die drittletzte oder zweitletzte.
Ja, hab ich ja gesagt. Der hat jetzt schon immer die wichtigen Rollen übernommen, eigentlich so in kurzer Zeit. Und ich glaube, das ist sowas, das wird mit den Jahren immer besser. Also je mehr Erfahrung so ein Fahrer bekommt, desto besser macht er da eigentlich seinen Job. Also ich sehe Alex da jetzt auch noch lange fahren in so einer Position. Also mach dir jetzt mal nicht zu früh Gedanken um den Ruhestand. Ich glaube, da gibt es noch einige Fahrer, die dich noch ein paar Jahre gerne
dabei haben. Aber ich finde es halt nur interessant, dass man das so, keine Ahnung, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Ich meine, Staufel bist ja auch eher noch mehr drin, weil natürlich auch Mats Pedersen managed und hast ja mehr Informationen, was im Rennen so passiert. Aber man kriegt das, also, ja, ich gucke ja, die guck auch, die aber mir, fällt, Augen. Mir fällt das dann.
Und den Alex siehst du ja immer, den siehst du ja auch immer, der ist ja auch immer so.
Kann ich mal die Rennen am Anfang des Jahres mit Moschetti habe ich nicht gesehen. Jetzt werde ich mal auf jeden Fall drauf achten. Aber es ist natürlich eine geile Position. Und wenn du da so oft viel variieren kannst, von den Positionen her, ist das natürlich umso besser.
Da fing doch das Jahr der zweiten Plätze für Akkes an. Da hat Moschetti Akkes immer abgesprintet. Ja. was braucht man für Werte für den Road Captain und den Leadout bei Track? Was hast du so ungefähr an Schwelle in Fit und was fährst du so in so einem Leadout, wenn du dann vorne fährst, keine Ahnung, eine Minute, anderthalb, zwei, was muss man da abreißen?
Schwelle ist so bei 420 Watt, würde ich jetzt mal so sagen, 420, 430, bei 78 Kilo. Im Leadout ist super unterschiedlich, also da kann man fast unglaublich gute Leadouts fahren mit fast eine Watt zahlen, ist umso besser für den Sprinter, je weniger man fahren eigentlich fährt. Ich glaube, was sehr, sehr gut tut, ist, dass ich so groß bin und dass eigentlich der Sprinter sehr einfach in die letzten Meter reinfahren kann. Es hängt ab, manchmal muss man, wenn das Ziel technisch ist und es gilt absolut vorne da reinzufahren, dann muss man auch mal eine Minute 800 Watt oder so fahren. Aber eigentlich die besten Leadouts bin ich mit sehr wenig Watt gefahren.
Okay, wir haben es gerade schon mal angerissen. Wir philosophieren vielleicht auch gleich mit dir noch so ein bisschen, über ob du schon Vorstellungen fürs Karriereende hast. Aber ich habe da noch Vorschläge bzw. Inspiration.
Okay.
Hörens, Basti. Hat mir nicht Englisch der Dingens, du weißt, was ich meine.
Letzte Woche die Kategorie Was macht eigentlich angekündigt und für diese Woche Steffen Wesemann vorbereitet. Also kleines Referat jetzt, aber erst frage ich mal, weil Paul, Andi, Steffen Wesemann, an was denkt ihr zuerst, wenn ihr Steffen Wesemann hört?
An die Klassiker.
Dicke Uhren und Goldketten.
Das auch, ja.
Ich glaube.
Doch, und an Oakley, schon in den 90ern.
Immer die M4M, ja.
Und ja klar, natürlich Flandern, Rundfahrt, ja. Paris-Roubaix, die Klassiker. Und Steffen Wesemann, Andi Klier waren da die deutschen Hoffnungen zumindest. Und Steffen Wesemann auf jeden Fall einmal
Flandern-Rundfahrt
gewonnen.
Genau.
Oder?
Ja, ja.
Ich, 2004
Flandern-Rundfahrt
gewonnen. Genau, Flandern-Rundfahrt gewonnen. Und Roubaix nochmal mit Wiesenhof, glaube ich, auf dem Podium?
Ich glaube schon. Ja.
Dritter, glaube ich. Und da war, ich glaube, das war das Roubaix, wo er echt so eine fette Panzerkette noch anhatte und irgendeine Uhr damals von einem Teamsponsor von Wiesenhof hatte, die auch ein bisschen mehr ins Auge gefallen ist. Also der war quasi schon der erste Radprofi, nicht der erste, ich glaube Fignon und so, der ist auch schon so mit richtigen Uhren gefahren, aber weil jetzt immer alle reden hier über Cavendish und Alaphilippe mit ihren teuren Uhren. Wesemann ist auch schon immer mit einer dicken Uhr Radrennen gefahren.
Ja, also ich.
Ich glaube, gehört zu haben, was er jetzt macht.
Ja, ich sag's gleich. Ja, wir versuchen natürlich jetzt hier so ein bisschen außergewöhnliche Typen für diese Kategorie rauszusuchen und ich rolle mal auch noch ein bisschen auf, nicht so die Ergebnisse. Also dieser Flandern-Sieg ist natürlich das Wichtigste, aber ich bin über einen Artikel aus so einer sächsischen Zeitung da drauf gestolpert. Ist super lustig, weil es ging um die Friedensfahrt eigentlich. Steffen Wesemann hat 5-mal die Friedensfahrt gewonnen und die fanden das obergeil und haben das nochmal so Revue passieren lassen. Und da waren einige sehr lustige Zitate drin. Also Steffen Wesemann war schon immer er liebte schon immer Wein und Weib und konnte sich eigentlich immer nur für die Friedensfahrt motivieren. Die war im Mai und im Juni war er dann schon wieder fett. Stand da drin. er hat viel Talent, aber wenig Drive gehabt. Aber über diese ganzen Siege bei der Friedensfahrt hat er sich dann eben im Team Telekom einen Platz verdient irgendwann und kam dann Ende der 90er Jahre mal drauf, vielleicht doch mal 100% jetzt für einen Radsport zu leben. Und hat es dann eben auch über die Jahre geschafft, dann 2004 so seinen wichtigsten Sieg bei der Flandern-Rundfahrt einzufahren. Es gibt dann ein schönes Zitat von ihm zum Karriereende, nämlich es wartet keiner auf einen Ex-Radprofi im Arbeitsmarkt und es wartet auch keiner auf einen Schlosser, der an der russischen Drehbank gelernt hat. Das ist wohl richtig. Es ist vielleicht aber auch noch so ein bisschen eine andere Zeit gewesen als heute, weil ich glaube, als Radprofi kommst du schon irgendwo unter mittlerweile. Karriereende 2008 und dann hat er erstmal mit Toni Rominger Fahrer gemanagt. Und seltene Fahrradteile importiert. So sich selbstständig gemacht und Management gemacht und eben auch so irgendwie so Import-Export-Fahrradteile.
Da habe ich übrigens auch mit ihm zu tun.
Ja? Als, hast du was bestellt bei ihm? Ach so,
Fahrradmanager. Nee, da hat er mich mal damals kontaktiert, hat mir mal zusammen gesprochen, mal miteinander gesprochen.
Ja.
Ich hab da also gleich nicht noch jetzt, was oder? Zu sagen.
Auf die.
Nee, also, nee, kann ich kurz sagen. Es gab nämlich dann mit einem, ich meine, asiatischen Sponsor eigentlich auch ein Team, was Steffen Wesemann und Tommy Rominger gemacht haben. Also die haben nicht nur Fahrer gemanagt, sondern die haben ein ganzes Team auf die Beine gestellt. Da hat übrigens Arthur Gajek einen Vertrag unterschrieben. Und das ist dann aber doch noch im letzten Augenblick quasi geplatzt. Auch, und das Team ist nicht an den Start gegangen und daraufhin hat dann, glaube ich, auch da Steffen Wesemann aufgehört.
Das kann sein, denn laut seiner Aussage war die Selbstständigkeit einfach nichts für ihn. Es war für ihn gefühlt die ganze Zeit nur Kampf und Steffen Wesemann ist ja grundsätzlich auch so von allem, was ich gelesen habe, mehr der gemütliche Typ. Und ja, was hat er sich dann gedacht? Okay, fand ich schon immer cool, ich mache mal LKW-Führerschein. Und ist dann, wohnt er in der Schweiz, in Aarau und ist dann da Lebensmittel ausgefahren in die umliegenden Orte und ich glaube auch ein bisschen weiter, denn relativ schnell kam er dann auf die Idee, dass dieses mit dem LKW dann weit wegfahren auch zu weit ist für ihn, er will lieber zu Hause bleiben und hat dann direkt noch einen Busführerschein draufgesetzt. Und wer Steffen Wesemann jetzt tatsächlich heute auch mal besuchen will, der muss Stadtbus in Aarau fahren. Denn da fährt er vor seiner Haustür den Stadtbus. Er kann sich nicht mehr erinnern, wann er das letzte Mal auf dem Rad saß. Er meint so, ohne Kondition macht einfach keinen Spaß mehr. Und wenn die ganze Zeit Bus fährst, hast du eh keine Zeit dafür. Das macht Steffen Wesemann heute. Kannst du Kannst du dir das auch vorstellen, Luxemburg, Stadt? Wie heißt Busfahrer das eigentlich? Stadtbusfahrer.
Schwer, vor allem nach den Siegen nicht.
Es gibt auch, ich habe dann auch Bilder angeguckt und so, es gibt heutzutage keine Fahrer mehr wie Steffen Wesemann. Also ich weiß nicht, vielleicht fällt euch noch einer ein, aber wenn man die Bilder anguckt, ey, der ist so schwer, der ist eigentlich nie austrainiert. Und so breit, noch mit der Kette und so weiter.
Ja, also schon breites Kreuz, aber so nicht austrainiert.
Ja, aber
würde ich
auf jeden Fall behaupten. Selten, wenn dann immer nur so also, zu einem kurzen zu Zeitpunkt der Saison.
Da hat halt mega Oberkörper, ne?
Ja, aber das war natürlich aber auch zu der Zeit, als der aktiv war, tatsächlich noch so, dass für die Klassikerfahrer die Saison nach den Klassikern auch mehr oder weniger vorbei war. Also das war jetzt nicht, da war jetzt Steffen Wesemann nicht die Ausnahme, sondern das galt für viele und die Mentalität habe ich auch so
zuteil bekommen. Bei Milram war es auch nochmal, das war den Klassikern erstmal.
Natürlich war für Tom Boonen irgendwie die Tour de France noch dann ein großes Rennen, aber eigentlich auch nicht mehr. Also da die Klassiker standen da so viel höher. Das war dann auch echt auch noch in den Zeiten davor eben noch, wo Wesemann aktiv war, tatsächlich so gut, Klassiker vorbei, danach den Rest fährst du noch so mit und dann geht's wieder los im Winter und trainierst für die Klassiker. Also das war jetzt nicht so unüblich. Und ich glaube, für die Rennen hat er dann schon richtig krass trainiert und ich habe auf jeden Fall noch so zwei Anekdoten über Steffen Wesemann mal gehört. Eins war nämlich zum Beispiel, dass er auf so einer Vibrationsplatte auf der Rolle trainiert hat für die Kopfsteinpflaster. Also er hat echt so ein richtig fettes Teil, ne? Da gibt's ja, kennt man vielleicht aus Fitnessstudios, also so ein Ding mit richtig Power. Da hat er sein Vorderrad draufgestellt und dann quasi seinen Körper schon auf die Erschütterung auf dem Kopfsteinpflaster so ein bisschen vorbereitet. Ob das jetzt Sinn gemacht hat oder nicht, weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall da ein paar Einheiten drauf absolviert. Und der war da schon auf die Rennen richtig eingestellt, ne? Die zweite Anekdote war, dass er auf jeden Fall mal so den Tipp gegeben hat, um den Testosteronspiegel ein bisschen anzuregen.
Den kenne ich auch.
Das kenne ich auch.
Also schon irgendwie so anfangen, sich selbst zu befriedigen, aber nicht zu Ende zu bringen.
Vorm Rennen, ne?
Sondern immer nur so leicht angeregt quasi dann aufhören und das sollte angeblich dann so ein bisschen aufpushen für die Rennen. Ja, ja, genau. Aber witzig, dass der Paul die
Geschichte aufhört. Ja, das wurde übertragen. Also ich glaube, ja. Das waren, mussten mehrere.
Ah, ja.
Nee, hast du mal ausprobiert?
Logisch, also komm.
Nee.
Täusch dir mal an, dass du ihn hörst dann auf, oder was?
Immer vorm Rennen, Logo. So, Alex, schon Gedanken gemacht für nach der Karriere jetzt, auch wenn wir noch nicht drüber nachdenken wollen?
Ja, ja, klar. Also ich bin schon offen für mehrere Optionen. Ein Plan, also da bin ich mir relativ sicher, dass ich das irgendwann mal mache, ist den Master noch auf der Uni fertig zu machen. Und ansonsten bin ich sehr offen. Ich könnte mir sogar vorstellen, jetzt im Radsport sogar zu arbeiten, was ich eigentlich vor einem Jahr überhaupt nicht mir vorstellen konnte. Ansonsten mit dem Radcafé war eine super coole Erfahrung. Deshalb, wenn sich sowas nochmal ergeben würde, wäre ich auch bereit, das zu machen. Ich bin da nicht zu fest mit meinen Ideen, aber grundsätzlich plane ich immer schon neben dem Radsport was zu machen.
Das hätte ich jetzt auch nicht anders von dir erwartet, als dass du schon einen guten Plan hast.
Hast du jetzt von deinem sportlichen Leiter Gregory Rast quasi mitbekommen, was das für ein entspanntes Leben ist?
Wenn der das kann, dann schaffe ich das auch.
Basti hat übrigens mal die Frage gestellt, ob Gregory Rast, wenn man es anders ausspricht, also Gregory Rast, nur ein Künstlername ist.
Er scheint ja jetzt nicht mehr so zu sein, wenn ihr den alles das, so gemütlich beschreibt.
Das frage ich mich. Doch klar, im Auto. Nee, also das muss man ja dazu sagen, als Sportstellleiter sitzt du unfassbar viel im Auto. Also wenn du überlegst, eine Grand Tour, fährst du einfach 3.500 Kilometer von der normalen Strecke im Auto und du fährst aber noch zum Rennen hin, nach dem Rennen die Transfers. Also du machst da tausende Kilometer im Auto. Das ist schon auch anstrengend. Also du musst dich ja auch, da musst du umso mehr Sport noch machen, um da nicht völlig aus der Form zu geraten. Und ja, zumindest Gregory ist da immer noch
sehr aktiv unterwegs. Seine letzten Jahre als Radfahrer.
Warst du auch bei seiner Tour mit dabei, wo er irgendwie von irgendeinem Rennen ist er Rad nach Hause gefahren?
Nee, nicht.
Ne?
War es Rennen?
Von einem belgischen Rennen,
er hat
oder?
Extra einen Umweg um Luxemburg gemacht. Ein paar Kilometer sogar rangehängt, um nicht durch Luxemburg zu fahren.
Okay.
Lieber das flache Deutschland.
Gut, aber ja, ist auf jeden Fall ein Stück mit Degel gefahren. Der war da noch.
Ich glaube, der musste ein Auto zurückgeben, den Servicekurs, und ist dann mit dem Rad zurück nach Hause.
Ja, also das war auch eine längere Fahrt, die er da gemacht hat.
Ja, aber das würde mich auch abschrecken, das Autofahren, aber als sportlicher Leiter.
Das gehört leider dazu, ne? Ja. Ohne dem geht's halt nicht. Ne?
Ja, ja, das ist echt nervig.
Ob das auch mal eingeführt wird, dass man das im E-Bike hinterm Rennen einfach macht?
Ja, und dann die Räder hinten auf dem Hänger oder was?
Ich wollte noch auf Radsport Luxemburg, weil ganz ehrlich, viel Ahnung habe ich nicht. Zwar eigentlich hier direkt um die Ecke, Luxemburg. Man weiß, es gibt viele Profis, irgendwie sogar den, ich habe jetzt gelesen, höchster Anteil von Profis pro Einwohner. Auch relativ hoher Anteil an Tour de France-Siegen pro Einwohner. Und aber wie ist das so da drüben? Ich weiß, oder mir wurde zugetragen, dass das Rad auf jeden Fall ein Statussymbol ist, so wie hier vielleicht das Auto. Das soll, du kennst ja so die Hobbys jetzt so ein bisschen mit deinem Radcafé. Ist das so, dass so unfassbar viele aufgetunte S-Works bei euch rumfahren?
Ja, also stimmt schon, dass man da, also die Leute scheinen genug Geld zu haben, um teure Fahrräder zu kaufen.
Ja, das ist ja allgemein bekannt.
Ja, gut, kommt.
Ansonsten wird, also es fahren schon viel, also es gab ja wie glaube ich überall diesen enormen Radsportboom, jetzt diesen Sommer, aber auch vorher gab es schon, also viele Leute, die Rad fahren. Einen hohen Stellenrang hat es aber also nicht. Also ich glaube nicht, dass viele wissen, dass es also dass man dafür bezahlt wird, um die Tour de France zu fahren.
Okay, also Radsport ist auch nicht so richtig repräsentiert.
Nee, ist auch, aber auch gar nicht schlimm.
Okay.
Aber es ist schon, dass eigentlich die zumindest mal die Schleck-Brüder, die waren auch schon so medial ziemlich präsent in Luxemburg. Wie ist denn das jetzt? So?
Ob die Schleck-Brüder noch präsent sind oder generell?
Generell so ein Radprofi. Also ich hatte das Gefühl, dass in Luxemburg schon die Öffentlichkeit, also dass die Radsportler schon sehr bekannte Persönlichkeiten auch sind.
Ja, schon. Also den Namen hört man schon auf dem Fernsehen und Radio. Ja, schon so. Ja.
Kennst du sie?
Aber bei ihnen war es ja dann eher, das war das Jahr mit Leopard, dann glaube ich, da war Luxemburg doch sehr, sehr involviert und vielleicht auch ein bisschen zu viel und dann im Negativen sogar später. So auf dem Level ist es auch, glaube ich, ganz gut so nicht mehr.
Ja, so Amateurszene, sagst du, bricht so ein bisschen weg
komplett.
In Luxemburg oder gibt es weniger?
Fast keine mehr. Und die Vereine fehlen da, also ich... Ja. Da gibt es vielleicht noch 2, 3 Vereine, die sich noch die Mühe geben, ins Ausland dann Rennen fahren zu gehen. Aber ja, fehlt, glaube ich, überall ein bisschen.
Dippach, habe ich gehört. Der Verein, da warst du auch.
Ja, da bin ich noch immer lizenziert.
Und es soll irgendwie in Südfrankreich einen Campingplatz gegeben, den jeder Luxemburger Radfahrer kennt. Da fährt man immerhin zum Trainingslager. Was ist das richtig? La Margerie oder so?
Das weiß ich jetzt nicht. Ja,
toll. Oh,
ich
nicht. Okay.
Also nicht jeden der Luxemburger.
Flop-Information.
Ja, tatsächlich bin ich die Luxemburg-Rundfahrt eigentlich immer gerne gefahren, obwohl ich mir überhaupt nicht
entgegenkomme. Ja, gut, aber
ich verbinde das irgendwie immer, also ich fahre gerne Rad in Luxemburg tatsächlich. Ist schön zum Radfahren.
Warum du gerne da in Luxemburg bist? Hotel oder sowas?
Ja, das Hotel, was wir da hatten, das war immer eine sehr komfortable Situation. Man hat das ja oft, eigentlich hat man das ja fast immer, oder ich hatte das zum Beispiel immer, ich bin ja noch zu der Zeit gefahren, wo nicht jedes Team einen eigenen Koch hatte. Und da hast du halt einfach da hat der Veranstalter vom Rennen meistens das Essen vorgegeben. Also der hat dann quasi den Hotels gesagt, hier, da kommt jetzt diese Nacht, übernachtet bei euch ein Radsportteam, macht den mal ein bisschen Salat zur Vorspeise, kocht den danach Reis oder Nudeln, macht den noch ein Hühnchen oder Fisch dazu und dann gibt es noch ein bisschen, vielleicht eine Gemüsebeilage und das war's. Wir hatten damals immer, also ich bin dann 3-mal, glaube ich, Luxemburg-Rundfahrt gefahren und 3-mal hatten wir ein Hotel, bei dem konntest du à la carte bestellen und du hattest irgendwie so, du konntest auch bestellen, was du wolltest und das war ein italienisches Restaurant unten in dem Hotel drin und da konnte man dann immer die Karte rauf und runter bestellen und das haben wir dann tatsächlich auch gemacht. Also ich glaube, wir waren dann immer während den 5 Etappen, haben wir alle Gerichte der Karte mindestens einmal bestellt Und die Betreuer haben das natürlich, durften das dann auch. Und bei den Betreuern ist das dann so ein bisschen exotisch teilweise geworden. Also da gab es so eine Pizza Americana, da waren dann Würstchen und Pommes drauf und so. Und die haben das dann einfach irgendwann nur noch bestellt, um die letzten Gerichte der Karte abzuklappern. Das war auf jeden Fall immer eine gute Stimmung dann bei der Luxemburg-Rundfahrt im Team. Und hat ja auch irgendwo Spaß gemacht. Also war zwar immer super hart. Ich habe das immer die 500 Watt Rundfahrt genannt, weil du eigentlich entweder nichts treten musst, weil du bergab fährst, oder halt 500 Watt mindestens, um dabei zu bleiben. Aber ich bin da immer gerne Rad. Ich fahre auch jetzt immer noch manchmal in Luxemburg
Rad. Lass da mal hinfahren, ich war da noch nie.
Manchmal kommt man so in den letzten Zipfel von Luxemburg.
Ich will das mal machen. Du fährst mich mal durch die Eifel und dann machen wir diesen Zipfel Luxemburg.
Komme ich auch mit.
Ist aber, ich kann nur empfehlen, da nicht für einen Kaffee anzuhalten. Das ist nicht teuer. Weil das ist so, ja, in Luxemburg kostet es 10 Euro oder so. Die können sich auch noch nicht mehr erklären, also die stellen sich die Frage eigentlich, wie man kriegt für Tour de France, wie viel Geld kriegt man denn da? 100.000? Ach, dafür würde ich die ja nicht fahren. So. In Luxemburg verdient jeder unfassbar viel Geld, glaube ich. Oder? Es ist doch so. Du kommst ja echt so mit Kaffee und Kuchen 20 Euro weg.
Nicht bei dir, ne?
Ja, aber ist schon
teurer. Bei mir mehr. Auch nicht.
Die ganzen Radprofis, die kriegen das alles so in Luxemburg.
3,50.
Ey, das sind normale deutsche Preise.
Berliner. Hör mal, ganz ehrlich, in der Eifel kriegst du erstmal gar keinen Cappuccino. Die wissen nicht, was das ist. Ja, und da, wie heißt das Kuchenparadies, wo hier die Kölner Trainingsgruppe jetzt immer hinfährt und sich da trifft? Da gibt es doch so eine Flatrate. Da kannst du dann Kaffee und Kuchen.
Nee, das ist Ohren, Berlin, viel, ist das willst. Nicht Köln.
Doch, das gibt es auch in Köln. Da haben
die es aber kopiert.
Ja, immer. Die Trainingstiere eingenistet.
Eigentlich gibt es das nur in Berlin. Hollys Paradies. Das ist so, das ist
original. Kaffee und Kuchen für 5 Euro.
Ernsthaft?
Ja. Yeah.
Bei dir?
Alles, was geht.
Holly Kanet.
Okay.
Bingo. Fahrer Bingo.
Alex, ich weiß auf jeden Fall, unser Kontakt ist so zustande gekommen, dass ich weiß, dass du Besenwagenhörer bist. Und du kennst das jetzt auf jeden Fall schon. Und also weißt du, was auf dich zukommt. Und da du in diesen schönen belgischen Teams gefahren bist, mache ich mir auch Hoffnung, dass du was zu erzählen hast.
Aber ich habe mal ganz kurz noch eine
Vielleicht
Frage.
Vielleicht fangen wir damit. Wir können ja Besenwagen, das Fahrerbingo jetzt ein bisschen erweitern. So schlechtester und bester Teamkollege. Also nicht nur Fahrer insgesamt.
Ich habe noch kurz eine Frage. Warum hört man eigentlich als Rap-Profi einen Besenwagen? Das habe ich mich schon ganz oft gefragt.
Grundsätzlich habe ich ja sehr, sehr wenig mit dem Radsport, neben dem Radsport zu tun und würde auch eigentlich keinen Radsport-Podcast hören, aber Besenwagen mag ich eigentlich. Ist nicht immer zu viel Radsport.
Sehr gut. Das
können wir so rausschneiden und als Werbespot
genau
benutzen.
Richtig.
Ich hätte es jetzt genau andersrum gedacht, ne? Ich hätte jetzt gedacht, Alex ist bestimmt so ein Typ, der hört alles, der alles so Radsport saugt er so ein und deswegen ist es irgendwie da hingekommen.
Ja, machen wir erst gut. Wer ist dein Lieblingsfahrer überhaupt im Feld?
Also Teamkollege mag ich eigentlich, haben wir die ganze Klassikergruppe, vielleicht am meisten noch Ryan Mullen, mit dem habe ich eigentlich am meisten zu tun.
Ah, erzähl super. Mal, der scheint auf jeden Fall witzig zu sein. Den hatten wir ja auch lustig. Noch nicht.
Der hat ein Rad ab, oder? Der ist auf jeden Fall.
Hat ein Rad.
Das ist ein Ire, ne?
Unglaublich,
ist ein
Irre, ja.
Ist ein irrer Ire.
Wie viele Liegestütze macht der so? Bei einer normalen Rundfahrt.
Ich glaube, der ist so auf die Welt gekommen. Der macht überhaupt kein Fitness oder irgendwie. Unglaubliche Arme.
Der Typ, der Trizeps wie ein Oberschenkel. Das ist Wahnsinn.
Ich glaube, der ist sogar dicker als ein Oberschenkel. So dick sein. Aber ein super Typ, super Team, Teamplayer. Super stark, auch als Radfahrer selbst, sollte man eigentlich auf seiner Seite im Team haben. Sonst abseits von unserem Team freue ich mich auf Sibi eigentlich immer, schon sehr lange. Der war, als ich noch KT-Fahrer war, schon immer irgendwie, warum auch immer, sehr, sehr nett zu mir. Dann die ganze Karriere ein bisschen verfolgt von mir und auch ein Fahrer, wo ich eigentlich immer, ich glaube, jeder ist froh, mit den auf einmal rennen zu sehen und findet man immer irgendwas zum Reden.
Aber ihr sprecht ja auch
genau.
Also vielleicht, vielleicht kam das deswegen so. Sibi hat sich umgeguckt im Feld.
Er sitzt sogar ein bisschen höher als ich. Also ja. Ich bin so der einzige Fahrer, wo ich Windschatten habe.
Geil. Kurz zwischengefragt, ja. Weil ich glaube nicht, dass das die Antwort auf die zweite Frage gleich wird. Wie ist das Verhältnis zu Bob Jungels? Kennt ihr euch? Trainiert ihr zusammen? Ist da irgendwie ein Verhältnis da?
Ja, ja, wir sind sehr, sehr, sehr gute Freunde. Schon gleiches Alter, haben mehr oder weniger im gleichen Jahr angefangen, Rad zu fahren und waren dann auch im Gymnasium in der gleichen Klasse.
Ach krass.
Und,
ja, ah, okay. Ja.
Witzig.
Dann, ja, haben ja, bei Leopard sind wir auch eigentlich ein Jahr zusammen noch im Continental-Team gefahren. Noch immer ein sehr guter Freund und ja, trainieren öfters zusammen, ja.
Gut. Wer ist hier so richtig auf den Sack gegangen und warum?
Oh. Eigentlich sehr, sehr viele so diese aggressiven Sprinter, die gibt es eigentlich leider zu viele. Aber dieses Jahr grundsätzlich, abgesehen natürlich von den Franzosen, das wurde ja hier schon mehrmals gesagt, aber...
Ich fühle mich einfach nur bestätigt. Das ist so mit den Terpstra, Franzosen. Ich werde immer beschimpft dafür, dass ich irgendwie da, keine Ahnung, nicht korrekt bin, aber ganz, irgendwie wird es immer wieder bestätigt.
Ja. Ja. Aber gut, das sind halt Franzosen, was soll man da machen? dieses Jahr hat mich unglaublich NTT genervt. Also das ganze Team, abgesehen von Wahlgren, die waren irgendwie immer im Weg und Baltscheid, glaube ich, ist da so Spitzenreiter mit Nisolo in dem Team für
erzähl eine Situation, ja. Irgendwie, man muss sich das vorstellen können.
Also, es gibt kein, also jedes Rennen.
Wie, du willst nach vorne am Schluss und die versperren den Weg, oder?
Ballern rein einfach, okay. Irgendwo, rein, irgendwo, wo kein Platz ist, ballern die.
Ja. Ja. Terrorswort.
Ja, Max ist da, glaube ich, echt schmerzfrei.
Ich bin, also so, es tut mir ja so leid für ihn, weil er ist, glaube ich, ein super netter Typ und auch eigentlich sehr intelligent. Ja. Und aber sobald er den Radhelm aufsetzt, glaube ich, wird er irre.
Geil. Okay, sehr gut. Aber ich muss. Ja. Aber das Team NTT war ja früher Quebecer und so. Die hatten immer schon so ein Duo in dem Team, was irgendwie immer so kamikaze-mäßig durchs Feld gefahren ist. Früher war das Spirakli und
Reinhard Rendsburg.
Rigigi. Ah, ja.
Ich dachte, du sagst jetzt Stauf und Chiolet.
Nee, ihr seid ja immer nur hinten gefahren. Von daher, das war, ihr habt ja nicht gestört.
Ja, doch, die Spirakli und Rigigi, die haben auf jeden Fall diese gute Arbeit.
Die sind einfach Bomben aus.
Das ist so ein geiler Name, einfach. Wie aus so einem.
Oh, also Youssef Rigigi, über den muss ich eigentlich noch ein paar Geschichten erzählen, aber das machen wir mal bei einem anderen.
Das klingt wie so ein Bud Spencer Podcast. Und Terence Hill Film.
Ja, so ungefähr.
Ja, und die sind auch eigentlich genau auf dem gleichen Kult, die haben eigentlich auch mittlerweile bei mir auch so einen Kultstatus schon fast erreicht. Auf jeden Fall wollte ich noch gerade mal was sagen, nämlich einer meiner Lieblingsfahrer jetzt in letzter Zeit oder auch schon immer, oder den ich schon immer gut fand, ist tatsächlich auch ein Franzose. Und das ist Demar.
Ja. Ernsthaft?
Also Arnaud Demar. Ja, finde ich super. Also schon U23 Weltmeister geworden. Kopenhagen war das, ne? Seitdem so ein bisschen auf dem Schirm gehabt und wie er sich so dann so entwickelt hat, dann auch teilweise Richtung Klassiker gegangen, jetzt wieder Sprint und so. Und der ist mir eigentlich einfach sympathisch. Der hab auch bis jetzt immer nur Gutes über ihn gehört, so von seinen Teamkollegen und von anderen Leuten, die mit ihm zusammenfahren.
Und ich finde, das Team kommt auch sehr, sehr gut rüber. Fahren immer unglaublich als Team zusammen. Und der Sprintzug ist unglaublich auch. Sehr, sehr viele, sie haben sich, glaube ich, sehr viel, viel Mühe gegeben, um die Fahrer so zusammenzufinden und dann aus jedem das Beste rauszuholen.
Ja, die sind auf jeden Fall so eingeschworene Mannschaft und das war zum Beispiel immer so, was ich dann aus dem Team gehört habe, damals als noch Buhani und Demar in einer Mannschaft gefahren sind auf jeden Fall immer alle lieber für Demar gefahren, weil er auch einfach so ein netterer Typ war und auch ja, dankbarer für die Hilfe war und auch wenn es mal nicht so gut geklappt hat, da konstruktiv war. Und ich glaube, der hat da jetzt echt so seine Leute um sich geschart und eben deswegen auch dieses Jahr keine Tour zum Beispiel gefahren, weil er immer mit seiner kompletten Squad da unterwegs ist, die dann ja auch entscheidet, ob das Team sich jetzt auf die Gesamtwertung ausrichtet oder für den Sprint. Hat er jetzt auch schon dieses Jahr ein paar Mal die Diskussion, wer denn den potenziell besten Sprintzug hat im Moment. Meiner Meinung nach wäre das aber...
Das hast du schon mal gesagt, ja.
Also ich glaube, in der Zusammenstellung, vor allen Dingen dann so, wenn man jetzt mal den stärksten Sprintzug auf die Reihe schicken würde oder auf die Fahrt schicken würde, den Track aufbieten könnte, dann glaube ich nicht, dass da andere Teams noch tatsächlich schneller fahren können.
Verstehe das
vor allen Dingen, wenn man jetzt so die letzten 3-4 Leute nimmt.
Das sagst du schon seit Monaten.
Weil, ganz ehrlich, aber du weißt, bist du mal bei Jasper Stuyven am Hinterrad gefahren, wenn er so
Aber für mich ist er ein guter Sprintzug, dass er funktioniert. Aber wenn die halt immer nicht wissen, was zu tun zum Teil, was manchmal den Eindruck hat.
Ja, aber ich sag ja, ne, wenn lass jetzt Alex noch mal ein bisschen mehr dazulernen, dann wird das auch noch mal alles noch besser vom Timing her und so. Und die Male, wo die dieses Jahr den Sprint angefahren haben, dann waren die immer die Mannschaft, die den Sprinter auf die letzten 200 Meter geschickt hat. Also das war in Polen so, das war bei dem Rennen Mailand-Turin, glaube ich, war das, ne?
Bing Bank,
da, wo dann Mats dann auch gewinnt. Bei der Tour war es auch, da warst du jetzt nicht dabei, aber da waren dann Jasper und, also Jasper Stuyven und Edward Toyns,
die war schon beiden auf Mallorca, Fahrer. Ne?
Ich denke mal, in vollem Aufgebot hat Trek auf jeden Fall.
Wobei zum Beispiel bei der Tour, da war, glaube ich, auch das Problem, dass Mats noch nicht als Sprinter etabliert war. Ich denke, wenn sie da von vornherein mit der gleichen, immer der gleichen Reihenfolge reingegangen wären, wäre es erfolgreicher geworden.
Ich habe es ja schon ein paar Mal, ich finde Mats in meinem Kopf, wenn ich den sehe, also für mich ist er immer noch kein Sprinter, obwohl ich natürlich weiß, dass er ein Sprinter auch ist. Aber er ist für mich einfach sowas, wenn ich Mats Petersen sehe, denke ich nicht an einen Sprinter. So, ich weiß nicht warum, der ist für mich halt einfach so ein typischer Klassikerfahrer, aber
es ist halt kein reiner Sprinter. Ist kein reiner Sprinter, aber kann halt eben auch
ein Wassersprinter. Aber dadurch ist er ja ein reiner Sprinter, der halt noch andere Fähigkeiten hat. Also ich meine, der schlägt halt die besten Sprinter der Welt zum Teil. Also es ist jetzt nicht so, dass er das durch Zufall macht. Und auch verschiedene Sprints, ne? Von daher ist er ja schon ein richtiger Sprinter, aber er vermittelt für mich nicht den Eindruck. Und deswegen sehe ich wahrscheinlich Trek auch nicht so als Sprintzug. Du magst recht haben, aber ich würde ja gerne zu meiner Statistik sehen, die man sicherlich Ken Sommer liefern kann, weil er hat ja für alle Statistiken.
Aber ja, klar. Ja, ich denke, bei Mats war auch das Problem, dass er zu Trek gekommen ist mit anderen Siegen und nicht unbedingt als Sprinter und dass Trek überhaupt nicht eine Mentalität für Sprint hatte, sodass er da nie wirklich reingewachsen ist und erst eigentlich dann mit den zwei Siegen von Moschetti, das hat uns sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Und dann stand eigentlich der Zug, aber der Sprinter hat noch immer gewechselt. Und dann nach dem Sieg in Polen, glaube ich, gab es dann auch dem Team schlussendlich das Vertrauen, dass das Hin- und Herwechseln keinen Sinn ergibt und dass man besser dann doch hat, mit einem zu sprinten, der gezeigt hat, dass er World Tour Sprints gewinnen kann. Es ist halt erst ein paar Monate her, deshalb glaube ich, dass da eher noch erst viele Siege kommen werden deshalb hast du das Bild wahrscheinlich von ihm, oder viele Leute haben das Bild nicht von ihm als Sprinter.
Ja, klar, also ich meine, ich finde es immer wieder schön, wenn ich ein Ergebnis sehe und jedes Mal aus neu überrascht bin, dass Mats Petersen gewinnt gegen irgendwelche Weltklasse-Sprinter, aber eigentlich dürfte ich nicht mehr überrascht haben, weil man ja weiß, was er kann, von daher muss es sich für mich nicht unbedingt ändern, weil es natürlich immer eine neue Überraschung ist, aber so gerade bei der Tour hat es mir schon sehr gefallen, was er da gemacht hat, auch alleine zum Teil, wenn man sich mal verloren hat und fand ich schon ziemlich krass. Ist ein geiler Rennfahrer einfach auch, muss ich sagen.
Wie geht's deinem Kollegen Moschetti denn? Jetzt haben wir hier ein paar Mal genannt. Der hat am Anfang vom Jahr die zwei Rennen auf Mallorca gewonnen und ist danach, glaube ich, irgendwo mal.
Ja, sofort das nächste Rennen, dann Bessage, Étoile de Bessage, hat einen schweren Sturz und sich den Oberschenkel, glaube ich, gebrochen. War dann eigentlich für sehr lange out geplant. Mit der Corona-Pause hat er eigentlich, glaube ich, gedacht, dass er gar nicht so viel Zeit verliert. Ich glaube aber im Nachhinein hat er auch quarantänebedingt nicht die beste oder die schnellste Reha bekommen, oder wie es vielleicht normal üblich gewesen wäre.
Okay, ja.
Ja, und Radfahren konnte er eigentlich ganz schnell, aber es ist ein langer Weg. Also sprinten kann er, ja. Das schon auf einem sehr, sehr hohen Level. Fehlt ein bisschen noch an, ja, am generellen Level, um Profirennen halt, oder ein bisschen schwerer zu überhaupt im Sprint zu landen. Also die Vuelta konnte er dann nicht fertig fahren, habe ich gesehen.
Ja,
hat ja jetzt noch ein paar Monate Zeit, aber grundsätzlich ein Riesentalent, wenn nicht sogar einer der schnellsten. Ja, sicher, also das hat er ja schon gezeigt, wenn du Ackermann zweimal, gab es keinen Fotofinish oder so, das war Mann gegen Mann, hat er schön abgesprintet, dann gehörst du zu den schnellsten Fahrern der Welt.
Ja, hoffe ich mal, dass er sich davon jetzt gut erholt und da im nächsten Jahr wieder dran anschließen kann. Ne? Er hat jetzt irgendwie danach nicht mehr so richtig Fuß gefasst, die Saison, aber na klar, wenn man sich einen Oberschenkel bricht, ist
vor allem, wenn man bedingt mit
einer so der schwersten Verletzungen, glaube ich, die man haben kann.
Ja, und dann mit dem Level, wo das Feld weitergefahren ist, ist sehr schwer Fuß zu fassen dann. Ich denke, im Nachhinein wäre es besser gewesen, er hätte ein oder zwei Monate noch länger gewartet. Und weil wenn die Rennen bis gefahren werden, da dazwischen noch irgendwie was aufzubauen, ist immer sehr, sehr schwer.
Ja, aber du hast ja gerade angesprochen, also du hast auch so empfunden, dass das nach dem Restart der Saison quasi nochmal, oder jedes Rennen eigentlich richtig schnell war, oder?
Ja, schon. Also nicht im Negativen oder so, dass ich mich da überfordert gefühlt hätte. Ich fand, dass ich auch ein sehr hohes Level hatte, eigentlich vom ersten Rennen bis zum letzten, und ich war eigentlich überrascht, weil das ja gar kein traditioneller Aufbau mehr war. Kein Trainer wusste ja, wie man das angeht, um irgendwie beim ersten Rennen musste man ja irgendwie gut sein wegen den Sponsoren, und zum Schluss sind die Klassiker, wie man das angehen kann, wusste ja keiner, und da bin ich auch eigentlich sehr entspannt reingegangen, aber schlussendlich war ich in fast jedem Rennen also sehr, sehr fit.
Ja. Wie war das für dich? Bist du gut durch die Zeit gekommen, oder war es auch erstmal so, dass du gesagt hast, okay, wo auf kein direktes Ziel vor Augen, wie motiviere ich mich jetzt fürs Training, oder ist das bei dir auch so ins Gegenteil umgesprungen, dass du gesagt hast, okay, jetzt cool, jetzt kann ich so viel, habe ich so viel Zeit zum Radfahren, jetzt trainiere ich auch mehr oder noch intensiver oder noch mit mehr Motivation. Also für viele Fahrer war das ja so, dass die tatsächlich dann in der Zeit irgendwie eine neue Motivation auf einmal hatten, weil sie nochmal so eine lange Zeit hatten, wo sie keine Rennen hatten und nochmal anders trainieren.
Also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr gut dadurch gekommen, aber ich habe nicht sonderlich viel trainiert. Das war, da wussten wir dann auch, dass meine Frau schwanger war. Dann haben wir die Zeit mal zusammen ein bisschen genossen. Okay. Und es war eigentlich ja vorherzusehen, dass das eine längere Zeit dauern würde. Da habe ich mir eigentlich von meiner Fitness her keine Sorgen gemacht und bin das sehr entspannt angegangen und habe dann einen eigentlich sehr tollen Plan gemacht mit meinem Trainer, weil ja, irgendwie so ein Rennen brauche ich schon, um also motiviert zu sein zum Training. Aus Spaß mache ich das jetzt nicht nur. Und ja, dann bin ich sehr, sehr entspannt eigentlich die Sache angegangen und war in einer super Verfassung, als die Rennen dann losgingen, fand ich. Ich hatte eher das Gefühl, dass die, wo so richtig auf der Rolle erstmal Vollgas gegeben haben und all diese 300 Kilometer gefahren sind, die hatten dann mehr zu kämpfen, als die Rennen dann losgingen.
Ja, 300 Kilometer in Luxemburg wird auch schwer.
Ja.
Also nicht nur schwer, überhaupt genug Straßen zu finden, sondern auch richtig schwer, weil es eben...
Ja, man kann ja immer um das Land fahren, immer an der Grenze am Fluss vorbei. Das wäre dann mehr oder weniger flach. Das sind 330 Kilometer.
Okay.
Also, nee.
Hast du es schon mal gemacht?
Gibt da... Ja,
kommt das noch?
Weiß ich nicht.
Vielleicht mit so einer Übernachtung
zusammen. Ja. Es wird mehr Spaß machen, als 10 Stunden auf dem Rad zu sitzen.
Dann so ein Bikepacking-Trip mit so einem Zelt, oder machst du dann auch wie Paul eher so Die Luxusvariante irgendwie schon im Hotel. Luxus,
ja. Richtig so. Richtig so.
Unser Freund Jérôme Cousin macht das ja jetzt die ganze Zeit. Gut, fällt euch noch was ein, sonst?
Ja, ich hätte gerne den nächsten, oder ich hätte gerne eine Nominierung, aber diesmal darfst du gerne bei deinen Landsleuten.
Ja,
bei deinen Landsleuten bleiben und gerne den oder die nächste Fahrerin aus Luxemburg nominieren.
Fahrer oder Fahrerin?
Beides.
Ja, Jampi Drucker wäre bestimmt lustig. Auch interessant. Ja. War der schon? Nein, der wäre noch nicht hier.
Mit dem hätte ich auf jeden Fall einige Geschichten zu erzählen. Nee, der war noch nicht hier.
Ja, den?
Ey, vor allem mit Jampi, der hat so viel, damals so, als ich Crosser war, ey, als wir beide noch Crosser waren, so viel miteinander zu tun. Sein Heimrennen gefahren, den ein paar Mal auch einmal geschlagen, was er mir, glaube ich, immer noch übernimmt.
Ja. Jetzt können wir ja schon mal so ein bisschen teasern. Ich habe nämlich diese Woche alte Bilderkisten von meiner Mutter als Aufgabe bekommen, auszusortieren. Weil die räumt so ein bisschen das Haus auf. Und da habe ich dann so eine Kiste aufgemacht, da waren noch ganz viele Bilder drin. Und das war, da war ein Bild dabei von Jampis letztem Sieg bei der Flandern-Rundfahrt. Kannst du dich daran erinnern, wann das war?
Hä?
Ja, okay. 17. Das ist nämlich jetzt der Witz daran. Und zwar hat er die Flandern-Rundfahrt 2002 gewonnen, aber für U17. Und da bin ich mit Jampi in einem Team gefahren. Genau. Da sind wir zusammen, nämlich der ist als Gastfahrer quasi bei uns mitgefahren, war aber der Stärkste. Und dann haben wir für ihn, sind wir für ihn gefahren und der ist, hat da gewonnen damals. In der U17. Ich weiß nicht, wer da sonst noch platziert war. Ich glaube, ich war gerade noch so unter den ersten 10, so 10. war ich oder so. Und habe ich das Foto gefunden, habe ihm das geschickt, habe ich ihm zu gratuliert und habe gesagt, wird langsam mal Zeit für den zweiten Sieg, jetzt nach 18 Jahren.
Hatte der schon das gleiche Kreuz bei der U17?
Ich glaube, der wurde so geboren. Ja,
bisschen mehr Haare, aber sonst sah er eigentlich schon genauso aus. Der hat auch schon so einen Bart gehabt und so.
Ja, sehr gut. Gut. Alright, wir bedanken uns wie immer, dass du eingestiegen bist in den Besenwagen und die Luxemburger Fahne hochgehalten hast zum ersten Mal.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Ja, gerne. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Und jetzt habe ich noch, für unser Outro habe ich jetzt doch noch was. Eine kleine Berichtigung habe ich mir nämlich eben notiert, habe ich noch nicht gesagt. Und zwar die Friedensfahrt, ne, Basti?
Alter, ich habe das hatte auch früher, gar nicht weiter.
Zumindest mal
auch noch was dazu gefunden.
Die Tour de France des Ostens.
Ich bin die letzte Friedensfahrt gefahren.
Das ist wirklich so.
Und in Rostock war ich natürlich ein Held. Weil, also noch vor der Tour, ältere Leute fanden das geil, dass ich die Friedensfahrt gefahren bin. Und auch noch die letzte. Das ist so.
Der Held von Rostock.
Ich bin als Ossi mega stolz darauf, dass ich die letzte Friedensfahrt fahren durfte.
Ja, pass auf. Andis Vater hat eine Etappe gewonnen. Und das war dieser Sächsischen Zeitung auch ein Artikel wert. Komplett so lang wie Wesemann-Artikel. Also habe ich auch komplett gelesen. Wollte ich eigentlich noch drauf raus und habe es dann auch vergessen. Aber so von wegen Stauf. Es haben nicht viele Wessis nämlich da Etappen gewonnen. Und das war dann was Besonderes. Und er wusste gar nicht, was er mit dem Preisgeld anfangen soll und so. Und dann war, es war auch ungefähr, ich glaube, es war in deinem Geburtsjahr tatsächlich. Er war dann auf jeden Fall nicht mehr lange Profi,
genau,
er stand da drin. Unter anderem, weil du gekommen bist.
Ja. Ja, das war tatsächlich so, auch seine Überlieferung kenne ich das, dass das so ein hart umkämpftes Rennen war eben, weil aus den ganzen Ostblockstaaten damals, aus Russland und oder UD, SSR, wie es damals noch hieß und wie auch sonst, war das eben die Chance, quasi sich da irgendwie zu präsentieren. Und das war eben wirklich so konntest du das größte Radrennen, was die zu der Zeit hatten. Oder auch dann eben der Vergleich, ne? Also wenn du da als westdeutsche Mannschaft oder auch aus Frankreich oder wo auch immer du da hingekommen bist, dann wusstest du genau, jetzt hier geht's richtig ab.
Ja, also. Nächste.
Um das jetzt nochmal, um die Leistung von Steffen Wesemann jetzt hier nicht nochmal hervorzuheben, denn krasse Nummer.
Nächste Woche, wir machen jetzt mal so einen kleinen Ausblick, mal gucken, ob es klappt. Da haben wir auf jeden Fall jemanden, dem die 330 Kilometer um Luxemburg um einiges zu kurz wäre. So viel dazu. Wir verabschieden uns.
Also.
Ciao, macht's gut.
Thank you. Bis dann.
Ciao.
Ciao.